Vor Verdun. Längs der Bahn tauchen die ersten Häusertrümmer auf. Ungefähr bei Vitry fängt es an. Ruinen, dachlose Gebäude, herunterhängender Mörtel, Balken, die in die Luft ragen. Nur eine kleine Partie, dann präsentiert sich die Gegend wieder ordentlich und honett, sauber und schön aufgebaut. Viele Häuser scheinen neu. Der Zug hält, auf dem Nebengleis steht ein Waggon, Fumeur steht an einer Tür. Ein Pfosten verdeckt die ersten beiden Buchstaben. Man kann nur den Rest des Wortes lesen. Verdun, eine kleine Stadt der Provinz, hat in der neuen Zeit schon einmal daran glauben müssen, im Jahre 1870. Die Besatzung, die damals mit allen militärischen Ehren kapitulierte, zog ab und die Stadt kam unter deutsche Verwaltung. Der deutsche Beamte, der ihr und dem Departement der Meuse vorgesetzt war, trug den Namen von Bethmann-Hollwig. Man kann ein kleines Heft kaufen, Verdun, vorher und nachher. Es muss eine hübsche, nette und freundliche Stadt gewesen sein, mit kleinen Häuserchen am Fluss, einer Kathedrale, dem Auf und Ab der Wege auf dem welligen Terrain. Und nach jedem Bild von damals ist ein anderes eingefügt. So schlimm sieht es jetzt nicht mehr aus. Vieles ist aufgebaut, manche Teile haben gar nicht gelitten, das Rathaus ist fast unversehrt geblieben. Aber es handelt sich ja nicht um Verdun, nicht um die kleine Stadt. Um Verdun herum lagen 34 Forts. Gleich am Ausgang der Stadt die Zitadelle. Sie ist in den Fels gehauen, eine riesige Anlage mit Gängen, die in ihrer Gesamtlänge 16 Kilometer ausmachen. Dies und jenes darf man sich ansehen. Schlafräume der Soldaten und Offiziere, heizbar und mit elektrischem Licht. Hier in diesem Verschlag hat der General Pétain geschlafen. Ein kleiner Raum mit Holzwänden, oben offen. Waschgeschirr, Eimer und das Bett stehen noch da. Daneben lagen in kleinen Kabinen zu vieren die Offiziere. In einem Saal steht ein langer Tisch, auf dem standen in Särgen die Überreste von 8 unbekannten Kadavern, und ein Militär legte einen Blumenstrauß auf den einen. Das wurde der Soldat Inconnu, der heute unter dem Arc de Triomphe zu Paris begraben liegt. Die 7 anderen ruhen in einem gemeinschaftlichen Grab auf dem Kirchhof Faubourg Pavé bei Verdun. Das Bombardement hat der Felszitadelle nichts anhaben können. Außen haben sich wohl Mauersteine gelockert, innen ist alles intakt geblieben. Und dann fahren wir hinaus, ins Freie. Es ist eine weite, hügelige Gegend, mit viel Buschwerk und gar keinem Wald. Immer wenn man auf eine Anhöhe kommt, kann man weit ins Land hineinsehen. Hier ist 1 Million Menschen gestorben. Hier haben sie sich bewiesen, wer Recht hat in einem Streit, dessen Ziel und Zweck schon nach Monaten keiner mehr erkannte. Hier haben die Konsumenten von Krupp und Schneider Creusot die heimischen Industrien gehoben. Und wer wen dabei beliefert hatte, ist noch gar nicht einmal sicher. Auf französischer Seite sind 400.000 Menschen gefallen. Davon sind annähernd 300.000 nicht mehr auffindbar. Vermisst, verschüttet, verschwunden. Die Gegend sieht aus wie eine mit Gras bewachsene Mondlandschaft. Die Felder sind fast gar nicht bebaut. Überall liegen Gruben und Vertiefungen, das sind die Einschläge. An den Wegen verbogene Eisenteile, zertrümmerte Unterstände, Löcher, in denen einst Menschen gehaust haben. Menschen? Es waren kaum noch welche. Da drüben bei Fleury ist ein Friedhof, in Wahrheit ein Massengrab. 10.000 sind dort untergebracht worden. 10.000 Mal ein Lebensglück zerstört, eine Hoffnung vernichtet, eine kleine Gruppe Menschen unglücklich gemacht. Hier war das Niemandsland. Drüben, auf der Höhe, lagen die Deutschen, hüben die Franzosen. Dies war unbesetzt. Lerchen haben sich in die Luft hinaufgeschraubt und singen einen unendlichen Tonwirbel. Ein dünner Fadenregen fällt. Der Wagen hält. Diese kleine Hügelgruppe, das ist Forvaux. Ein französischer Soldat führt, er hat eine Karbidlampe in der Hand, einer raucht einen beißenden Tabak, und man wittert die Soldatenatmosphäre, die überall gleich ist, auf der ganzen Welt, den Brodem von Leder, Schweiß und Heu, Essensgeruch, Tabak und Menschenausdünstung. Es geht ein paar Stufen hinunter. Hier, um diesen Kohlenkeller haben sich 2 Nationen 4 Jahre lang geschlagen. Da war der tote Punkt, wo es nicht mehr weiterging, auf der einen Seite nicht und auf der anderen auch nicht. Hier hat es Halt gemacht. Ausgemauerte Galerien, mit Beton ausgelegt. Die Wände sind feucht und nässen. In diesem Holzgang lagen einst die Deutschen, gegenüber einen Meter von ihnen die Franzosen. Hier mordeten sie, Mann gegen Mann, Handgranate gegen Handgranate, im Dunkeln, bei Tag und bei Nacht. Da ist die Telefonkabine, da ist ein kleiner Raum, in ihm wurde wegen der Übergabe parlamentiert. Am 8. Juni 1916 fiel das vor. Fiel? Die Leute mussten truppweise herausgehackt werden, mit den Bajonetten, mit Flammenwerfern, mit Handgranaten und mit Gas. Sie waren die letzten zwei Tage ohne Wasser. An einer Mauer ist noch eine deutsche Inschrift mit schwarzer Farbe aufgemalt, schwach zu entziffern. Und dann gehen wir ins Verbandszimmer. Es ist ein enges Loch. Drei Tische mögen darin Platz gehabt haben. Einer steht noch. An den Wänden hängen kleine Schränke. Oben ist, durch eine Treppe erreichbar, der Alkoven des Arztes. Ich habe einmal die alte Synagoge in Prag besucht, halb unter der Erde, wohin sich die Juden verkrochen, wenn draußen die Steine hagelten. Die Wände haben die Gebete eingesogen, der Raum ist voll Herzensnot. Dieses hier ist viel furchtbarer. An den Wänden kleben die Schreie. Hier wurde zusammengeflickt und umwickelt. Hier verröchelte, erstickte, verbrüllte und krepierte, was oben zugrunde gerichtet war. Und die Helfer, welcher doppelte Todesmut, in dieser Hölle zu arbeiten. Was konnten sie tun? Aus blutdurchnässten Lumpen auswickeln, was noch an Leben in ihnen stak, das verbrannte und zerstampfte Fleisch der Kameraden mit irgendwelchen Salben und Tinkturen bepinseln, und schneiden und trennen, losmeißeln und amputieren. Linderung? Sie wussten ja nicht einmal, ob sie diese Stümpfe noch lebendig herausbekämen. Manchmal war alles abgeschnitten. Die Wasserholer, die Meldegänger, wohl eine der entsetzlichsten Aufgaben des Krieges. Hier waren die wahren Helden, nicht im Stabsquartier. Die Wasserholer, die sich mit einem Blechnapf in der Hand aufopferten, kamen in den seltensten Fällen zurück. Und der Nächste trat an. Wir sehen uns in dem leeren, blank gescheuerten Raum um. Niemand spricht ein Wort. Oben an dem Blechschirm der elektrischen Lampe sind ein paar braunrote Flecke. Wahrscheinlich Rost. Vor dem Tor hat man für einige der Gefallenen Gräber errichtet. Das sind seltene Ausnahmen. Sie liegen allein und man weiß, wer sie sind. An einem hängt ein kleiner Blechkranz mit silbernen Buchstaben. Mon Mari. Und an einem Abhang stehen alte Knarren. Die flachen, schiefgeschnittenen Feldflaschen der Franzosen. Verrostet, zerbeult, löchrig. Das wurde einmal an die durstigen Lippen gehalten. Wasser floss in einen Organismus, damit er weiter morden konnte. Weiter, weiter. Drüben liegt das Fort Douaumont, das überraschend viel. Da die Höhe 304, da das Fort de Tavannes. Teure Namen, wie? Einem alten Soldaten, der hier gestanden hat und lebendig herausgekommen ist, muss merkwürdig zumute sein, wenn er jetzt diese Gegend wieder sieht. Still, stumpf. Kein Schuss. Weit da hinten am Horizont raucht das, was dem deutschen Idealismus 1914 so sehr gefehlt hat, das Erzlager von Brienne. Und wir fahren weiter. Die Sturmreihen sind in die Erde versunken. Die armen Jungen, die man hier vorgetrieben hat, wenn sie hinten als Munitionsdreher ausgedient hatten. Hier vorn arbeiteten sie für die Fabrikherren viel besser und wirkungsvoller. Die Rüstungsindustrie war ihnen Vater und Mutter gewesen. Schule, Bücher, die Zeitung, die dreimal verfluchte Zeitung, die Kirche mit dem in den Landesfarben angestrichenen Herrgott, alles das war im Besitz der Industriekapitäne verteilt und kontrolliert wie die Aktienpakete. Der Staat, das arme Luder, durfte die Nationalhymne singen und den Krieg erklären. Gemacht, vorbereitet, geführt und beendet wurde er anderswo. Und die Eltern? Dafür Söhne aufgezogen, Bettchen gedeckt, den Zeigefinger zum Lesen geführt, Erben eingesetzt. Man müsste glauben, sie sprächen, weil ihr uns das Einzige genommen habt, was wir hatten, den Sohn, dafür Vergeltung. Den Sohn, die Söhne haben sie ziemlich leicht hergegeben. Steuern zahlen sie weniger gern, denn das Entartetste auf der Welt ist eine Mutter, die darauf noch stolz ist, das, was ihr Schoß einmal geboren, im Schlamm und Kot umsinken zu sehen. Bild und Orden unter Glas und Rahmen, mein Arthur! Und wenn's morgen wieder angeht? Der Führer nennt Namen und Zahlen. Er zeigt weit über das Land. Da hinten, da ganz hinten, lag das Quartier des Kronprinzen. Ein bisschen fern vom Schuss. Aber ich weiß, das bringt das Geschäft so mit sich. Und das war früher auch so. Die Söhne hatten schon damals die Zentrale für Heimatdienst. Bäume steckten ihre hölzernen Stümpfe in die Luft, die Verse von Karl Kraus klingen auf. Ich war ein Wald, ich war ein Wald. Das Buschwerk sprießt, überall zieht sich Stacheldraht zwischendurch. An einer Stelle steht ein Denkmal, ein verendender Löwe. Das war der Punkt, bis zu dem die Deutschen vorgedrungen sind. Übrigens findet sich nirgends auch nur die leiseste Beschimpfung des Gegners. Immer und überall. In den Schilderungen, den Beschreibungen, den Aufschriften wird der Feind als ein kämpfender Soldat geachtet und niemals anders bezeichnet. Bis hierher ging es also. Das Reich erstreckte sich damals von Berlin bis zu dieser Stelle. Abschiedsküsse auf dem Bahnhof, die Fahrt, 8 Pferde oder 40 Mann und dann der Tod auf diesen Feldern. Dies war der letzte Zipfel. Und dahinter das Land. Da lag dieses ungeheure Heerlager, dieser Jahrmarkt der Eitelkeiten, diese Konzentration von Roheit, Stumpfsinn, Amtsverbrechen, falsch verstandener Heldenhaftigkeit. Da fuhren, marschierten, rollten, telefonierten, schufteten und schossen die als Soldaten verkleideten Uhrmacher, Telegrafen, Sekretäre, Gewerkschaftler, Oberlehrer, Bankbeamten, geführt und führend, betrügend und betrogen, mordend, ohne den Feind zu sehen, in der Kollektivität tötend, die Verantwortung immer auf den Nächsten abschiebend. Es war eine Fabrik der Schlacht, eine Mechanisierung der Schlacht, überpersönlich, unpersönlich. Die Division wurde eingesetzt, hineingeworfen, die Werfer blieben draußen. Sie wurde wieder herausgezogen. Achilles und Hektor kämpften noch miteinander. Dieser Krieg wurde von der Stange gekauft. Und archaistisch war nur noch die Terminologie, mit der man ihn umlog. Das blitzende Schwert, die flatternden Fahnen, die gekreuzten Klingen. Landsknechte? Fabrik? Arbeiter des Todes. Der Horizont ist grau. Es ist, als sei kein Leben mehr in diesem Landstrich. Da kämpften sie, Brust an Brust, Proletarier gegen Proletarier, Klassengenossen gegen Klassengenossen, Handwerker gegen Handwerker. Da zerfleischten sich einheitlich aufgebaute ökonomische Schichten, da wütete das Volk gegen sich selbst, ein Volk, ein einziges, das der Arbeit. Hinten rieben sich welche voller Angst die Hände. Ein Mauerwerk taucht auf, das ist das Denkmal über der Tranchée de Bayonnette. Am 11. Juni 1916 wurde hier die Besatzung dieses Grabens, es war die zweite Linie, verschüttet. Keiner entrann. Man fand sie so unter der Erde, nur die Bajonette ragten aus der Erde. Der Graben ist seit diesem Tag so erhalten. Ein Amerikaner, Herr George F. Rand, hat einen großen grauen Steinbau darüber errichten lassen. Unten auf dem zugeschütteten Graben stehen ein paar Kreuze, liegen Kränze und ragen die Bajonette. 3 Mann müssen außerhalb des Grabens postiert gewesen sein. Die Läufe ihrer Gewehre ragen ein paar Zentimeter hoch aus dem Boden. Man stolpert über sie. Eine Mutter kann ihr Kind hierher führen und sagen, »Siehst du, da unten steht Papa.« In der Nähe ist ein Ossiaire, eine kleine Holzhalle, wo man die Gebeine der Soldaten, die nicht mehr zu identifizieren waren, gesammelt hat. Sie ruhen da, bis eine große Grabkapelle für sie fertiggestellt ist. Die Überbleibsel sind nach Sektoren geordnet. Was die Offiziere aller Länder anbetrifft, so scheinen sie sämtlich an ansteckenden Krankheiten zugrunde gegangen zu sein. Denn warum hat man sie so oft von den Mannschaften abgesondert? Stereoskope sind aufgestellt mit Bildern aus den Mordstagen. Auf einem ist unter Steintrümmern ein Bein zu sehen, ein gerissenes Bein, der Benagelung nach ein deutsches. Auf einem anderen Bild sieht man einen deutschen Gefangenen, einen bärtigen, schlecht genährt aussehenden Mann. Er steht bis zu den Hüften im Graben, er hat kein Koppel mehr, er wartet, was nun noch mit ihm geschehen kann. Im Vordergrund ragen ein paar Stiefel aus dem Schlamm und ein halber Körper. Den kann man nicht mehr gefangen nehmen. Die Franzosen und der Deutsche stehen da zusammen. Der Betrachter muss glauben, einen Haufen Wahnsinniger vor sich zu haben. Und das waren sie ja wohl auch. Jetzt regnet es in dichten Strömen. Der Wagen rollt, der Schlamm spritzt und immer wieder Stacheldraht, Steinbrocken, verrostetes Eisen, Wellblech. Ist es vorbei? Sühne? Buße? Absolution? Gibt es eine Zeitung, die heute noch immer wieder ausruft, wir haben geirrt, wir haben uns belügen lassen? Das wäre noch der mildeste Fall. Gibt es auch nur eine, die nun den Lesern jahrelang das wahre Gesicht des Krieges eingetrommelt hätte, so wie sie ihn jahrelang diese widerwärtige Mordbegeisterung eingebläut hat? Wir konnten uns doch nicht beschlagnahmen lassen! Und nachher, als es keinen Zensor mehr gab, was konntet ihr da nicht? Habt ihr einmal, ein einziges Mal nur wenigstens nachher die volle, nackte, verlaust, blutige Wahrheit gezeigt? Nachrichten wollen die Zeitungen, Nachrichten wollen sie alle. Die Wahrheit will keine. Und aus dem Grau des Himmels taucht mir eine riesige Gestalt auf. Ein schlanker und ranker Offizier mit ungeheuer langen Beinen, Wickelgamaschen, einer schnittigen Figur, den Scherben im Auge. Er feixt und kräht mit einer Stimme, die leicht überschnappt, mit einer Stimme, die auf den Kasernenhöfen halb Deutschland angepfiffen hat und vor der sich eine Welt schüttelt im Entsetzen. Nochmal, nochmal, nochmal!